So I want to say thank you to the leaders of this conference for trusting me with the pulpit and with the Word of God.
Ich möchte den Veranstaltern dieser Konferenz meinen Dank aussprechen dafür, dass sie Vertrauen in mich haben, mich auf die Kanzel zu lassen und das Wort Gottes zu lehren.
It has been very encouraging me to look out at your receptive faces and to be a part of this conference.
Es war sehr ermutigend für mich, einfach auch sehen zu können, wie ihr das aufnehmt, wie ihr hungrig seid.
So thank you very much for your attention and for being a part of this. It is a very great encouragement to me to see what God is doing among you in Europe.
Und ich möchte euch danken einfach für die Aufmerksamkeit, dass ihr hier seid. Und es ist für mich eine große Ermutigung zu sehen, wie Gott gerade auch hier in Europa wirkt.
Let's pray.
Lasst uns beten.
Father, now we turn our attention toward the preaching of Christ, and I pray that you would give us light as we do this.
Vater, wir wollen unsere Augenmerk jetzt darauf richten, was es bedeutet, Christus zu predigen. Und wir bitten auch, dass du uns Licht gibst diesbezüglich.
I pray that you would build strong, biblical, spirit-filled pulpits across Europe.
Ich flehe dich an, dass die Kanzeln in Europa gekennzeichnet sind, von Geist erfüllt sein, dass sie kräftig sind, dass dein Wort verkündigt wird.
Help me to be faithful now to your word and to be filled with the Holy Spirit.
Lass auch mich treu sein im Umgang mit deinem Wort. Füll mich mit deinem Heiligen Geist.
And make us sensitive to your leading so that we hear your truth.
Lass uns empfindsam sein für dein Leiten und Führen, sodass wir deine Wahrheit hören.
I pray this in Jesus' name. Amen.
Wir beten in Jesu Namen. Amen.
So in session one, what we saw that is that what glorifies Christ most is being so satisfied in Him that we can look at everything that is lost and still say gain.
In der ersten Lektion haben wir gehört, dass Christus dadurch verherrlicht wird, dass wir so völlig zufrieden sind in ihm, dass wir all die anderen Dinge ansehen können und selbst wenn wir sie verlieren, sagen können, es ist mir Gewinn.
Which means that suffering is the context where Christ can be most glorified.
Und das bedeutet eben auch, dass gerade im Zusammenhang mit Leiden Christus groß wird und verherrlicht wird.
Because it's very easy to be satisfied and feel good when everything is going well.
Weil es ist keine große Kunst, zufrieden zu sein und sich gut zu fühlen, wenn alles so läuft, wie du dir das vorstellst.
But when things are hard in the church and hard in the world and hard in our families, then to be satisfied in Christ shows how valuable he is.
Aber dann, wenn es hart wird, und zwar im Gemeindeleben, in der Welt, bei der Arbeit, in deiner Familie, und du dann immer noch zufrieden bist, dann erkennen die Leute, welchen Wert Christus für dich hat.
So please don't go away and think that my emphasis on being satisfied in Christ means Christians don't know suffering.
Und ich möchte nicht, dass du die Konferenz verlässt mit dem Eindruck, dass ich gesagt hätte, dass Christen, obwohl sie diese Zufriedenheit in Gott suchen, keine Ahnung davon haben, was es bedeutet zu leiden.
Christ is most glorified in our satisfaction when our satisfaction endures through suffering.
Es ist so, dass Christus eben dann am meisten verherrlicht wird durch unsere Zufriedenheit, die wir in ihm finden, gerade wenn die Umstände so sind, dass man menschlich gesehen eigentlich sagen würde, man kann nicht zufrieden sein.
Then in the second session we saw that the only kind of satisfaction in God that glorifies him is the satisfaction that is based on right thinking and right knowing about God.
Und gestern haben wir gesehen, dass Gott nur dann verherrlicht wird durch unsere Zufriedenheit in ihm, wenn unsere Zufriedenheit gewurzelt ist in einem richtigen Denken, in einer richtigen Erkenntnis von dem, wer er ist.
So, the glory of God is a call to us both to be satisfied in him and to think deeply about him.
Und die Verherrlichung Gottes bedingt eben, dass wir einerseits unsere Zufriedenheit in ihm suchen und finden sollen, gleichzeitig aber auch uns wirklich mit seinem Wort auseinandersetzen und es studieren.
Now, today we turn our attention from satisfaction in God and thinking about God to preaching Christ.
Und heute wollen wir unser Augenmerk ganz speziell darauf richten, Christus zu predigen. Vorher war es unsere Zufriedenheit und Gott und das richtige Denken.
And I hope to treat the subject of preaching Christ in a way that will help you see how it flows from those first two sessions.
Und ich hoffe, dass ich die Brücke schlagen kann und ihr erkennt, wie diese ersten zwei Lektionen dazu beitragen, dass wir eben Christus in einer richtigen Art und Weise predigen.
So I have five observations to make about preaching Christ.
Und ich habe fünf Beobachtungen, die ich euch ans Herz legen möchte, wenn es darum geht, Christus zu predigen.
And there are many others that could be made.
Es gäbe noch eine Menge mehr.
Many other observations besides the five that I'm going to give could be made.
Nicht nur diese fünf Beobachtungen, es gibt noch viel mehr.
Number one.
Erstens.
Preaching Christ involves preaching the truth that God's highest goal in history is the display of his own glory.
Wenn wir Christus verkündigen und es richtig tun wollen, dann muss auch klar durchkommen, dass das größte Ziel, das Gott je verfolgt hat, und zwar durch die ganze Geschichte, das folgende ist, nämlich, dass er verherrlicht wird. Es geht um ihn.
So let me give you three reasons why preaching Christ clearly and accurately depends on making clear that God's ultimate goal is the display of his own glory.
Das letztendliche Ziel Gottes ist, dass seine Herrlichkeit erkennbar wird. Und ich möchte euch aufzeigen, dass das eben auch das Herzstück dessen sein muss, wenn wir treu sind darin, Christus zu predigen.
Making sure that people realize God's ultimate goal is the display of his glory protects the gospel from man-centered distortions.
Wenn wir eben die Herrlichkeit Gottes ganz oben ansetzen, wird das dazu führen, dass in der Präsentation des Evangeliums es nicht um den Mensch geht. Wir lenken nicht die Aufmerksamkeit weg von Gott auf den Menschen.
We are constantly drifting into a view of the gospel that makes us the center rather than God.
Wir stehen beständig in der Gefahr, gerade auch in Bezug auf das Evangelium, den Menschen ins Zentrum zu rücken und nicht Gott.
So we need to lay the foundation that God's main goal in history is the display of his own glory.
Und deshalb müssen wir dieses feste Fundament legen, nämlich Gottes primäres Ziel. Und durch die ganze Geschichte hindurch war das so, es geht darum, seine Herrlichkeit den Leuten offenbar zu machen.
The second reason this is important is that it makes sin intelligible.
Der zweite Punkt, warum es wichtig ist, dies zu tun, wir kriegen dann ein richtiges Verständnis dessen, was Sünde wirklich ist.
The most familiar text about sin is Romans 3:23.
Der bekannteste Text in Bezug auf die Sünde ist wahrscheinlich Römer 3:23.
Which says, all have sinned and fall short of the glory of God.
Dort lesen wir eben, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit, die sie bei Gott hätten haben sollen, verpasst.
So if you haven't laid a foundation about the supreme importance of the glory of God, that verse won't make any sense.
Und dieser Vers im Römerbrief ergibt keinen Sinn, wenn du nicht zuerst dieses feste Fundament gelegt hast, dass es eben immer in erster Linie um Gottes Herrlichkeit geht.
Most people will hear the word sin, and if it has any meaning for them, they will think it means hurting other people.
Die meisten Leute, wenn sie das Wort Sünde hören und damit überhaupt noch irgendetwas in Verbindung bringen können, denken, Sünde bedeutet andere Menschen zu verletzen.
But Paul's definition of sin is that it is a falling short of the glory of God.
Aber wenn Paulus von Sünde spricht, dann bringt es in Verbindung damit, dass Gott nicht mehr die Herrlichkeit kriegt, die ihm zusteht.
You can't understand sin unless you understand it in relation to God.
Und du kannst Sünde nur dann richtig verstehen, wenn du begriffen hast, wie Gott sie sieht.
And you can't understand the gospel and preach Christ if you don't make sin understandable.
Und du kannst das Evangelium nicht verstehen und Christus nicht predigen, wenn die Leute nicht begriffen haben, worum es bei der Sünde wirklich geht.
And therefore, we have to lift up the glory of God as the supreme value in the universe in order to make the horror of sin understandable.
Und wir müssen diesen Gegensatz wirklich klar herauskristallisieren. Die Herrlichkeit Gottes auf der einen Seite, die alles übersteigt, und die Sünde wird angesichts dieser Herrlichkeit ihr wahres Gesicht zeigen und wir erkennen, wie schrecklich sie wirklich ist.
So what does Paul mean when he says sin is a falling short of the glory of God?
Und was meint Paulus nun, wenn er davon spricht, dass wir eben nicht die Herrlichkeit Gottes haben, wenn wir in Sünde sind?
I think Romans 1:23 is the best explanation of Romans 3:23.
Ich glaube, dass Römer 1:23 die Stelle in Römer 3:23 am besten erklärt.
Because in Romans 1:23 he talks about exchanging the glory of God for any other glory.
Wir lesen nämlich in Römer 1:23, wie die Menschen die Herrlichkeit Gottes ausgewechselt haben für irgendeine andere Herrlichkeit.
Which means we are finding in human glories something that we prefer to God's glory.
Und das bedeutet eben, dass diese menschlichen Herrlichkeiten etwas sind, was wir der Herrlichkeit Gottes vorziehen.
And that is the meaning of sin.
Und das ist die Bedeutung, das ist die Wurzel der Sünde.
Sin is preferring anything above God.
Sünde ist alles, was wir Gott vorziehen.
So, we're beginning with this first point about stressing the supreme value of God's glory, because without it, sin is unintelligible.
Und der erste Punkt, den wir wirklich betonen müssen, ist diese alles überragende Herrlichkeit Gottes. Weil wenn wir das nicht begriffen haben, werden wir nie verstehen, worum es bei Sünde tatsächlich geht.
The average person does not know what trouble they are in with God.
Die meisten Leute haben keine Ahnung, wie groß das Problem, wie groß die Kluft ist zwischen ihnen und Gott.
Because they do not view the glory of God as the supreme value of the universe.
Weil sie nicht begriffen haben, dass die Herrlichkeit Gottes das Wichtigste ist, was es überhaupt gibt im ganzen Universum.
And so if they hear good news, the first thing they think is, I'm being made central here.
Und das Erste, was sie denken, wenn sie eine gute Botschaft oder die gute Botschaft hören, ist, ah, endlich geht's mal um mich.
Now, the third reason why this stress on the glory of God is essential for preaching Christ is that the cross is unintelligible without God-centeredness.
Und der nächste Punkt, warum diese Herrlichkeit so wichtig ist, dass wir das verstehen, ist, weil, wenn wir das nicht kapiert haben, das Kreuz und seine Bedeutung für uns nicht wirklich da sind.
So let's go to Romans 3:25-26.
Römer 3:25-26.
I'll read Romans 3:25-26. Whom God put forward as a propitiation, an appeasement of his wrath is what that means. God's propitiation by his blood to be received by faith. This was to show God's righteousness. Because in his divine forbearance or patience, he passed over sins done beforehand. It was to show his righteousness at the present time. Stop there.
Römer 3, Vers 25, den, und er bezieht sich auf Christus, den Gott dargestellt hat als ein Sühnemittel, das bedeutet, dass Gottes Zorn dadurch gestillt wurde, den er dargestellt hat als ein Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit.
This text will make no sense if you do not have God's glory as the supreme value in your universe.
Dieser Text wird für dich keinen Sinn ergeben, wenn du nicht begriffen hast, dass die Herrlichkeit Gottes das alles das Wichtigste ist, was es überhaupt gibt im gesamten Universum.
Because what this text is all about is vindicating and upholding God's righteousness in forgiving sinners.
Weil es geht hier darum, dass die Gerechtigkeit Gottes hochgehoben wird, darin eben, dass er Sündern ihre Sünde vergibt.
Paul is dealing with a problem here that the world does not even feel.
Paulus behandelt hier ein Problem, für das die Welt überhaupt kein Empfinden hat.
The world does not think it's a problem for God to forgive their sins.
Die Welt denkt, es ist überhaupt kein Problem für Gott, irgendwie in die Sünden zu vergeben oder was er damit macht.
We should be forgiven. That's a natural thing. That's what love does. We should be forgiven.
Die Leute in der Welt denken, na ja, die Liebe vergibt doch. Also Gott muss uns ja wohl vergeben.
So what is Paul concerned about in verses 25 and 26?
Und worum geht's Paulus denn in diesen Versen 25 und 26 hier?
What problem is he trying to solve?
Welches Problem versucht er hier zu lösen?
For Paul, passing over sins, which is what it says there in verse 25, because in his divine forbearance he has passed over sins, that means he forgave sins, that's a problem for Paul.
Es geht hier, wie er sagt, um das Hingehenlassen der vorher geschehenen Sünden. Gott hat die nicht bestraft und das ist ein Problem für Paulus. Diese Sache muss behandelt, gelöst werden.
It's not a problem for most of the people in your church.
Aber für die meisten Leute in deiner Gemeinde ist das überhaupt kein Problem.
Why is it not a problem for them?
Warum ist es kein Problem für sie?
Because they don't understand the meaning of sin and the centrality of the glory of God.
Weil sie nicht begriffen haben, was Sünde wirklich ist und dass die Herrlichkeit Gottes das Wichtigste ist, was es überhaupt gibt.
Here's the problem.
Das Problem sieht folgendermaßen aus.
When God passed over sin.
Als Gott, wie es hier heißt, die Sünden, die vorher geschehenen Sünden hat hingehen lassen.
It looked as though sin were of no great consequence. He's just passing over it.
Haben die Leute vielleicht folgenden Schluss gezogen? Naja, es spielt ja keine Rolle, ob du sündigst oder nicht. Gott unternimmt ja nichts dagegen.
And since sin is a trampling of the glory of God in the dirt, it looks as though God doesn't put any great value on his glory.
Und es scheint zwar so, dass die Sünde die Herrlichkeit Gottes wirklich in den Dreck schmeißt, aber wenn er sich nicht darum kümmert, naja, dann scheint das offensichtlich keine große Sache zu sein.
And if God doesn't put supreme value on his glory, God is unrighteous.
Und wenn Gott nicht wirklich diesen hohen Wert auf seine Herrlichkeit legt, dann ist er letztendlich ungerecht.
What is the righteousness of God?
Worin besteht die Gerechtigkeit Gottes?
It's God doing what is right.
Es besteht eben genau darin, dass Gott das tut, was recht ist.
Now who decides what is right for God to do?
Wer entscheidet, was richtig, was recht ist für Gott, was er tun lassen soll?
God decides.
Das ist seine Entscheidung.
There's no book that he reads to decide, now what is the right thing for me to do?
Es gibt kein Buch, das er nimmt und nachschlägt, okay, was muss ich jetzt tun? Was ist richtig in dieser Situation?
So how does God decide what is right?
Wie entscheidet Gott nun, was richtig ist?
What is right for God is what accords with the infinite value of his glory.
Das, was richtig, was recht ist für Gott, ist das, was in Übereinstimmung ist mit dem unendlichen Wert seiner Herrlichkeit.
Therefore, if he acts in a way that looks like he's putting a low value on his glory, he is not right.
Und folglich, wenn es jetzt etwas gibt, was den Anschein erweckt, dass seine Herrlichkeit nicht so wichtig ist, wie sie eben ist, dann wird die Schlussfolgerung gezogen, dass er nicht gerecht ist.
And when he passes over your sins, that looks like he does not put a high value on his glory.
Und wenn er, wie man so schön sagt, die Augen zudrückt bei deiner Sünde, dann erweckt das den Anschein, dass er die Herrlichkeit, um die es ihm geht, eben nicht so hoch wertschätzt, wie er das in Tat und Wahrheit tut.
This is the problem Christ died to solve.
Und genau um dieses Problem zu lösen, ist Christus gestorben.
And now verses 25 and 26 make sense.
Und wenn wir das begriffen haben, dann ergeben die Verse 25 und 26 Sinn.
Sometimes I ask audiences, did Christ die for us or for God?
Manchmal frage ich die Leute, für wen ist Christus gestorben? Für uns oder für Gott?
And the answer is, he died for God's glory first, and because he vindicated God's glory, then it counts for me.
Und die Antwort ist, zuallererst ist er gestorben, um die Herrlichkeit Gottes zu rechtfertigen, sie hochzuhalten, und ein Resultat dessen ist, dass ich davon profitiere.
So I hope you can feel why, beginning with the supreme value of the glory of God to God, is essential for preaching Christ.
Und ich hoffe, dass ihr begreift, dass ihr nachvollziehen könnt, dass es wichtig ist, wenn wir wirklich Christus predigen wollen, dass die Herrlichkeit Gottes ganz groß dargestellt werden muss.
We don't live in a world where the preconditions in the mind are there for understanding the cross. They're not there.
Wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo bei den Menschen grundsätzlich die Voraussetzung gegeben ist, dass sie ein gewisses Verständnis für die Bedeutung des Kreuzes mitbringen.
We have to rebuild some biblical foundations in people's minds so that the cross and sin and righteousness and glory are categories in their heads.
Wir müssen zuerst eine biblische Grundlage, ein Fundament legen, dass diese Dinge wie Gottes Herrlichkeit, Sünde, Rechtfertigung überhaupt wieder Sinn ergeben, dass sie irgendwo das einordnen können.
Now, still on this first point of the glory of God being God's highest value, let me give you a few passages to support that.
Ich möchte euch noch einige Bibelstellen angeben, die eben unterstreichen, dass die Herrlichkeit Gottes wirklich das Wichtigste ist, worum es geht.
So I invite you to go to the prophet Isaiah with me for a moment.
Schlag bitte Jesaja auf.
I find in audiences in America that the stress upon God valuing God's glory lands on them strange.
In Amerika mache ich immer wieder die Feststellung, wenn ich den Leuten ans Herz legen will, dass es für Gott ein großes Anliegen ist, dass man die Herrlichkeit, die er eben sucht und die ihm zusteht, sehr betont, dann schauen sie mich ein bisschen komisch an. Sie verstehen das nicht wirklich.
But this truth is all over the Bible.
Aber diese Wahrheit, die finden wir überall in der Bibel.
That God is very God-centered.
Gott selbst ist sehr gottzentriert.
So let's look at just a few passages from Isaiah.
Und ich möchte euch das aufzeigen anhand von einigen Passagen in Jesaja.
Chapter 43.
Kapitel 43.
Verses 6 and 7.
Die Verse 6 und 7.
I will say to the north, give up. And to the south, do not withhold. Bring my sons from afar, my daughters from the ends of the earth. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory.
Ich werde zum Norden sagen, gib heraus, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her, meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet und gemacht habe.
Verse 21 of chapter 43.
Vers 21, Kapitel 43.
The people whom I formed for myself, that they may declare my praise.
Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen.
Chapter 44, verse 23.
Kapitel 44, Vers 23.
The second part of the verse.
Zweite Teil des Verses.
For the Lord has redeemed Jacob and will be glorified in Israel.
Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich.
Chapter 46, verse 13.
Kapitel 46, Vers 13.
The second half of the verse.
Zweite Teil des Verses.
I will put salvation in Zion for Israel, my glory.
Und meine Rettung zögert nicht, und ich gebe Zion Rettung und Israel meine Herrlichkeit.
One more.
Noch eine.
Chapter 48, verses 9 through 11.
Kapitel 48, die Verse 9 bis 11.
This probably is the most God-centered three verses in all the Bible.
Das sind wahrscheinlich in der ganzen Bibel die drei Verse, die am meisten aufzeigen, wie Gott-zentriert Gott doch ist.
For my name's sake, I defer my anger. For the sake of my praise, I restrain it for you, that I may not cut you off. Behold, I have refined you, but not as silver. I have tried you in the furnace of affliction. For my own sake, for my own sake, I do it. How should my name be profaned? My glory I will not give to another.
Um meines Namens willen halte ich meinen Zorn zurück, und um meines Ruhmes willen bezwinge ich ihn dir zu gut und nicht dich auszurotten. Siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht wie Silber. Ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. Um meinetwillen will ich es tun, denn ich würde mein Name, denn wie würde mein Name entweiht werden? Um meine Ehre gebe ich keinen anderen.
Those verses all point to the truth that God's supreme value, God's main goal in the universe is the display of his glory.
Und diese Verse unterstreichen ganz klar, das Hauptziel, das Gott verfolgt mit allem, was er tut, ist, dass die Leute seine Herrlichkeit erkennen. Darum geht es.
And my first point about preaching Christ is that in order to make the gospel intelligible, in order to make the cross and sin intelligible, we have to show people that the supreme value in the universe is the glory of God.
Wenn wir Christus predigen, wenn wir wollen, dass die Leute verstehen, worum es geht beim Evangelium, bei der Sünde, beim Kreuz, dann ist es unerlässlich, dass wir das ganz klar herauskristallisieren, unterstreichen, dass letztendlich alles um die Herrlichkeit Gottes geht.
Now, the second observation about preaching Christ is that this truth, that God's main value is displaying his glory, that truth is God's love.
Der zweite Punkt, wenn es darum geht, Christus zu predigen, und es eben darum sich dreht, dass die Herrlichkeit Gottes ganz klar dargestellt ist, wenn wir das tun, dann ist das ein Ausdruck von Liebe.
Most people in the 21st century do not hear that truth that way.
Die meisten Leute im 21. Jahrhundert, die hören diese Wahrheit nicht auf diese Art und Weise.
Our assumption is we are loved if we are made central, if we are made much of.
Wir denken, dass wir geliebt sind, wenn sich alles um uns dreht, wenn wir immer im Mittelpunkt stehen.
And I'm arguing that we are loved by God when God displays his glory for us to enjoy.
Und ich sage eben, dass wir geliebt sind, wenn Gott seine Herrlichkeit darstellt.
This will make no sense until people believe, feel that the glory of God is the supreme value in the universe.
Und das wird keinen Sinn ergeben, bis die Leute nicht dieses Empfinden haben und begreifen, dass das Hauptziel, das Gott verfolgt, seine Herrlichkeit ist.
So we need to find ways in our preaching to show that the love of Christ is probably not what people think it is.
Und wir müssen, wenn wir Christus predigen, aufzeigen, dass die Liebe Christi wahrscheinlich nicht dem entspricht, was die meisten Leute sich darunter vorstellen.
So go with me to the Gospel of John, chapter 11.
Schlag bitte Johannes Kapitel 11 auf.
And I want to illustrate for you what the love of Christ really means.
Ich möchte euch anhand dieses Kapitels aufzeigen, worum es wirklich geht bei der Liebe Christi.
I'll read verses 1 through 6 of chapter 11.
Wir lesen die Verse 1 bis 6.
Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. It was Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was ill. So the sisters sent to him, saying, Lord, he whom you love, mark that word, he whom you love is ill. But when Jesus heard it, he said, this illness does not lead to death. It is for the glory, mark that word, of God, so that the Son of God may be glorified through it. Now Jesus loved, mark that word, Martha and her sister and Lazarus. Therefore, another key word, I hope it's in your text. Therefore, or so, when he heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer in the place where he was.
Achtet in diesem Text vor allem auf zwei Schlüsselworte. Immer wenn es Liebe, Herrlichkeit oder Verherrlichen geht, dann müsst ihr euch das anstreichen, weil darum geht es in diesem Text. Ich lese ab Vers 1. Es war aber ein gewisser krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete, deren Bruder Lazarus war krank. Das sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war.
The logic. Now here we are thinking. We're going to think. We're going to apply some logic here.
Okay, jetzt geht's Logik. Ihr müsst also euer Gehirn anschmeißen. Wir wollen darüber nachdenken, worum es hier geht.
You will ask your people, what is the relationship between verse 6 and verse 5?
Die Frage, die wir uns stellen, welche Beziehung besteht zwischen Vers 5 und 6?
What's the logical relationship between verse 6 and verse 5?
Was ist die logische Beziehung zwischen diesen beiden Versen?
And then you will read it to them and you will say this.
Du liest sie und dann sagst du Folgendes.
Jesus loved them. He loved them. He loved Martha and her sister and Lazarus. Verse 5.
Vers 5. Jesus liebte sie. Er liebte sie alle. Er liebte Maria, er liebte Martha und er liebte Lazarus.
Therefore, he stayed 2 days longer and let him die.
Deshalb, okay? Weil er sie eben liebte, blieb er noch 2 Tage und ließ Lazarus sterben.
So that he would be dead 4 days when he got there.
Und als er dann endlich ankam, da war Lazarus bereits 4 Tage tot.
Now my question is, why is that love?
Meine Frage an euch, warum ist das ein Ausdruck von Liebe hier?
It's hugely painful.
Es geht hier sehr viel Schmerz und Leid.
You could have kept him from dying.
Du hättest es verhindern können, dass er stirbt.
You think it's love to Martha and Mary and Lazarus to let their brother die?
Denkst du, dass das ein Ausdruck von Liebe ist gegenüber Martha, Maria und Lazarus, wenn du ihn einfach so sterben lässt?
Now, the answer to that question is verse 4.
Die Antwort finden wir in Vers 4.
This illness does not lead ultimately to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. It's all about my glory, Jesus says.
Vers 4, diese Krankheit ist nicht zum letztendlichen Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jesus sagt, letztendlich geht alles um meine Herrlichkeit.
So what is the love of Christ?
Was ist also die Liebe Christi?
It is not sparing us pain.
Es bedeutet nicht, dass er alles tut, damit wir kein Leid und kein Schmerz haben.
The love of Christ is doing what he must do in our lives to make the glory of God and the glory of Christ plain to us.
Die Liebe Christi kommt dadurch zum Ausdruck, dass er das tut und lässt in deinem und meinem Leben, was getan werden muss, damit es letztendlich dazu führt, dass die Herrlichkeit Gottes ganz groß dasteht.
Most people do not understand love that way.
Tatsache ist, die meisten Leute haben nicht dieses Verständnis von
Liebe. People get angry at God if he doesn't heal their diseases or keep their loved ones alive.
Die meisten Leute werden wütend auf Gott, wenn er sie nicht heilt von ihrer Krankheit oder ihre Geliebten sterben.
We have to turn their world upside down.
Und wir müssen ihre ganze Weltanschauung auf den Kopf stellen.
So what they value above everything, including life, is the glory of God.
Es muss dahin kommen, dass das, was sie am meisten wertschätzen, und zwar noch mehr wert als ihr eigenes Leben, die Herrlichkeit Gottes ist.
You simply cannot know what it means to be loved if your own value is central rather than God's value.
Du kannst nicht wirklich begreifen, was es bedeutet, geliebt zu werden, wenn sich alles nur um dich dreht und nicht um Gott.
It might help to use an illustration.
Vielleicht kann ich es folgendermaßen veranschaulichen.
Why do people, I suppose in Europe, go to the Alps?
Warum gehen die Leute gerne in die Alpen?
In America, I would say, why do people go to the Grand Canyon?
In Amerika würde ich das sagen, warum gehen sie gerne zum Grand Canyon?
If you go to the Alps, you feel small.
Wenn du dich in den Bergen, in den Alpen befindest, kommst du dir ganz klein vor.
If you go to the Grand Canyon and look over the edge, 1 mile deep, you feel small and vulnerable.
Und wenn du am Grand Canyon da am Rande stehst und du schaust 1500 Meter in die Tiefe, dann kommst du dir ganz klein und schwach vor.
And so people pay money to go to places where they are made to feel small.
Und die Leute bezahlen tatsächlich Geld dafür, um irgendwo hinzugehen, wo sie sich nachher klein fühlen.
This is very profound.
Und das ist sehr, sehr tief.
You can preach this.
Du könntest darüber predigen.
Because written on their hearts is not the truth mainly. When I am big, I am most happy.
Weil das, was wirklich auf ihren Herzen geschrieben steht, eine Wahrheit, die tief eingegraben ist, die lautet eben nicht, wenn ich glücklich bin, dann ist alles in Ordnung.
That's what sin does. Sin makes us think that when we are made much of, when we feel big, that's real happiness.
Die Sünde, die will uns das immer weiß machen. Sie flüstert uns down ins Ohr. Alles geht um dich. Wenn es dir gut geht, dann ist super. Dann bist du wirklich glücklich. Nur so kannst du zufrieden sein.
But even though we are sinful and fallen, there remains this truth written on our hearts that what we are really made for is Alps and Grand Canyon.
Und obwohl wir Sünder sind und in einer gefallenen Welt leben, ist diese Wahrheit irgendwo in unserem Herzen drin noch verborgen, dass das, was wir wirklich brauchen, um glücklich zu sein, das, was wir wirklich suchen, das sind die Alpen und der Grand Canyon.
Admiration of a glory outside of us is the joy that we were made for.
Etwas zu bewundern, eine Herrlichkeit außerhalb von uns, das ist der wahre Grund, warum wir geschaffen worden
so
sind.
So even the unbelievers, the post-Christian, totally secular unbelievers of Europe know this.
Und auch die Leute hier in Europa, die nichts mehr mit dem Christentum am Hut haben, die in der Postmoderne sind, wo jeder macht, was er will, tief drin wissen sie das.
You can show them, if God would give you help, you can show them that when they build the whole world around themselves and their money and their career and try to be great, they are not finding the greatest happiness.
Und du kannst ihnen mit Gottes Hilfe aufzeigen, dass wenn sie das tun, was die meisten tun, nämlich alles dreht sich nur um ihr Glück, um ihren Job, um ihr Geld, wenn sie das tun, werden sie nicht wirklich die Zufriedenheit, dieses Glück finden, nach dem sie suchen.
They were made to know God, to see God, to enjoy God, and their hearts will never be satisfied until they stand at the Alps of God's glory.
Der Mensch ist geschaffen worden, um sich an Gott zu freuen, seine Herrlichkeit zu sehen, in seiner Gemeinschaft zu leben. Und sie werden nie dahin kommen, dass sie diese letztendliche Zufriedenheit erfahren, es sei denn, sie erkennen Gott.
And my second point, therefore, is that it is loving. It is loving for God to do what he has to do in order to open our eyes to see the glory of God.
Und deshalb sage ich eben auch, dass es ein Ausdruck von Liebe ist, wenn Gott tut, was immer er tun muss, damit die Menschen begreifen und ihre Augen aufgehen und sie die Herrlichkeit Gottes erkennen können.
Third observation about preaching Christ.
Die dritte Beobachtung.
Preaching Christ involves preaching the cross from eternal foundation in the past to eternal consummation in the future.
Wenn wir das Kreuz Christi predigen, dann beginnt es in der ewigen Vergangenheit und reicht hin bis in die ewige Zukunft, wo alles vollendet sein wird.
Let's go to 1 Corinthians chapter 15.
1. Korinther Kapitel 15.
This is the clearest definition of the gospel in the Bible.
Dort finden wir die klarste Darstellung dessen, was das Evangelium ist.
Chapter 15, verse 3 and 4.
1. Korinther 15, die Verse 3 und 4.
Actually, just verse 3.
Eigentlich reicht Vers 3.
I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures.
Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften.
Now that is the gospel according to verse 1. I would remind you, brothers, of the gospel that I preached to you.
Und Paulus sagt in Vers 1, dass er ihnen eben das Evangelium verkündigt. Wir lesen dort, ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium.
There is a huge controversy in the world today concerning the essence, the nature, the core of what the gospel message really is.
In der heutigen Zeit wird sehr darüber diskutiert, debattiert, um nicht zu sagen gestritten, was denn wirklich die Essenz, was ist das Herzstück des Evangeliums.
So let me take a few minutes and unpack for you six aspects of the gospel in these verses and beyond.
Und ich möchte euch jetzt kurz aufzeigen anhand von sechs Punkten, worum es geht beim Evangelium.
Number one, the gospel, the cross, let's just stay with the cross was planned.
Das Kreuz war von Gott geplant.
I see that in the phrase in verse 3, in accordance with the Scriptures.
Und das lese ich heraus, wenn es hier heißt in Vers 3, dass er gestorben ist nach den Schriften.
So, already in the Old Testament, hundreds of years before the cross happened, it was planned. It's recorded in the Old Testament.
Wir lesen es im Alten Testament, hunderte von Jahren, bevor er tatsächlich am Kreuz gestorben ist, dass er das tun wird. Es war also geplant.
In fact, it was planned from all eternity.
Tatsache ist, es geht noch viel weiter zurück. Es ist ein ewiger Plan Gottes.
Second aspect of the gospel is that the gospel is a historical event.
Der zweite Punkt, das Evangelium, das Kreuz, ist eine historische Tatsache. Es ist ein Ereignis, das stattgefunden hat.
I get that from verse 3 when it says Christ died.
Und das folgere ich daraus, wenn es hier heißt, Christus ist gestorben.
If Christ had not died, there would be no good news.
Wäre Christus nicht gestorben, gäbe es keine gute Botschaft.
Third aspect of the gospel.
Der dritte Aspekt.
The cross, the death of Christ, achieved something.
Das Kreuz, der Tod Jesu, hat etwas bewirkt.
What did it achieve?
Was hat es bewirkt?
All of that is contained in the words for our sins.
Wir finden das in den Worten für unsere Sünden.
Here are three things that were achieved on the cross for those who would believe before we ever existed.
Hier werden drei Dinge aufgezählt, die bewirkt wurden durch den Tod am Kreuz für all diejenigen, die glauben werden, und zwar lange bevor wir überhaupt da waren.
Number one, the wrath of God against us was absorbed by Jesus Christ.
Der Zorn Gottes gegenüber allen Sündern ist gestillt worden aufgrund dessen, dass Christus für uns gestorben ist.
Galatians 3:13 says, he became a curse for us.
In Galater 3:13 lesen wir, dass Christus ein Fluch wurde um unsertwillen.
The curse that was upon me because of my sin fell upon Jesus Christ.
Der Fluch, der auf mir lastete wegen meiner Sünde, den hat Christus getragen.
That happened in history. I don't make that happen.
Das ist ein geschichtlicher Fakt. Ich habe da nichts dazu beigetragen.
Second, my sins were covered when his blood was shed.
Und der zweite Punkt, meine Sünden wurden zugedeckt, als er sein Blut vergossen hat.
And third, his righteousness was completed and secured for me.
Und drittens, seine Gerechtigkeit wurde vollständig gemacht und absolut sichergestellt für mich.
Fourth aspect of the cross.
Der vierte Aspekt des Kreuzes.
That achievement is freely offered to everybody in the world for faith alone.
Das, was Christus am Kreuz bewirkt hat, ist allen angeboten, und zwar frei, aber allein durch Glauben.
If that achievement were offered to me on the basis of my performance, my works, in any measure, there would be no gospel.
Wenn das, was Christus bewirkt hat, davon abhängen würde, dass ich noch irgendetwas hinzutun, irgendein Werk, dann gäbe es kein Evangelium.
So what makes the good news of the achievement good news for me is that I may have it simply by receiving it, not working for it.
Und die gute Botschaft besteht eben darin, dass sie mein ist, all das, was Christus gewirkt hat, ist mein, einfach nur dadurch, dass ich es annehme im Glauben, ich muss nichts dafür tun.
And the fifth aspect of the gospel is that when I do receive it, when I believe on Jesus Christ and am by this faith united to him, the achievement is applied to me.
Der dritte Punkt ist, wenn ich das im Glauben angenommen habe, wenn ich durch Glauben eins gemacht worden bin mit Christus, dann ist das, was er bewirkt hat, meins geworden.
And here is what happens to me.
Und das wirkt sich dann folgendermaßen aus auf mich.
I am reconciled to God.
Ich bin versöhnt mit Gott.
I am forgiven for my sins.
Meine Sünden sind vergeben.
I am justified and counted as perfectly righteous in his presence.
Ich bin gerechtfertigt worden, und Gott, wenn mich sieht,
and
sieht mich als Gerechten.
I have eternal life.
Und ich habe ewiges Leben.
Those things come to me through faith.
Und all diese Dinge kommen zu mir mittels durch den Glauben.
And they were objectively achieved 2000 years ago by Christ's death and resurrection.
Aber sie sind ganz objektiv tatsächlich bewirkt worden durch das Sterben und die Auferstehung Christi vor 2000 Jahren.
Now, most evangelists and pastors stop right there in unpacking the gospel.
Die meisten Evangelisten und auch die meisten Pastoren, die kommen da zum Ende, wenn es darum geht, das Evangelium zu entfalten.
And it is glorious. I mean, it's a wonderful thing to be reconciled, forgiven, justified and have eternal life. It's wonderful.
Und es ist eine großartige Sache, gerechtfertigt zu sein, versöhnt zu sein, ewiges Leben zu haben. Das ist wirklich wunderbar.
But if you are driven by the centrality and the worth of the glory of God, you can't stop there.
Aber wenn deine Motivation, das, was dich wirklich antreibt, die Herrlichkeit Gottes ist, dann kannst du da nicht einfach Halt machen.
What difference does it make to you that your sins are forgiven?
Was für einen Unterschied macht es für dich, dass deine Sünden vergeben sind?
What if I ask you, who cares if my sins are forgiven?
Ja, was würdest du sagen? Sag, wen interessiert das, ob meine Sünden vergeben sind oder nicht?
And you might say, well, I won't go to hell.
Und sagst, na ja, ich gehe nicht in die Hölle.
And my conscience is clear.
Und mein Gewissen, das ist jetzt sauber.
And I can have better relationships with people because I don't feel guilty.
Und ich kann bessere Beziehungen pflegen zu den Menschen, weil ich fühle mich nicht mehr schuldig.
That's not the main reason you were forgiven.
Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum Gott dir deine Sünden vergeben hat.
I'll give you a verse that gives you the main reason why you were forgiven.
Ich gebe dir einen Vers, der aufzeigt, warum du in erster Linie tatsächlich Vergebung empfangen hast.
1 Peter chapter 3 verse 18.
1. Petrus 3, Vers 18.
Christ suffered once, the righteous for the unrighteous, and here it comes, that he may bring us to God.
1. Petrus 3, 18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, und jetzt kommt das Ziel, das Zweck, damit, das ist der Grund, damit er uns zu Gott führe.
Unless God is our highest treasure, that will not be felt as good news.
Wenn Gott nicht der größte, der wertvollste Schatz ist in unserem ganzen Leben, dann wird das, die gute Botschaft für dich, nicht wirklich eine gute Botschaft sein.
But if the glory of God is the supreme value, if it's the Alps and the Grand Canyon of the universe, then the end of the gospel is to see and enjoy the glory of God.
Aber wenn die Herrlichkeit Gottes für dich wirklich das Größte ist, der Grand Canyon oder die Alpen, das, worum es wirklich geht, das, was dich wirklich froh und zufrieden macht, dann wird es eben so sein, dass dein ganzes Leben ausgerichtet sein wird auf Gott und seine Herrlichkeit.
So I wrote a whole book called God is the Gospel.
Und ich habe ein Buch darüber geschrieben und der Titel ist Gott ist das Evangelium.
Because I am deeply concerned that even among evangelical, orthodox, reformed people, we stop giving the good news at the point of justification and forgiveness.
Ich habe große Sorge, dass selbst in evangelikalen, in orthodoxen, in rechtgläubigen Kreisen das Evangelium irgendwie beschnitten wird. Wir halten da, wir gehen nicht weiter als nur, dass wir versöhnt und erlöst und gerechtfertigt sind, aber es geht um viel mehr.
And it's so easy for 21st century people to hear a message about forgiveness and justification and still keep themselves as the center of focus.
Und es ist sehr einfach für die Menschen im 21. Jahrhundert Botschaften darüber zu hören, dass ihre Sünden vergeben sind und sie gerechtfertigt worden sind, aber es hat sich nichts geändert. Letztendlich dreht sich alles nur um sie selbst.
So we must, in order to preach Christ fully, completely, for his glory, we must continually lift up the glory of God, the glory of Christ, as the supreme value in the universe and the supreme basis of our joy.
Und wenn wir das Evangelium, wenn wir Christus richtig predigen wollen, dann müssen wir beständig darauf Acht haben, dass das, was das Herzstück ist, das Herzstück bleibt, nämlich die Herrlichkeit Gottes, um die sich alles dreht. Und nur dann, wenn wir das begriffen haben, werden wir diese Zufriedenheit erfahren in unserem Leben, die Gott möchte, dass wir sie erfahren.
The fourth observation about preaching Christ.
Die vierte Beobachtung.
Preaching Christ involves preaching conversion as the opening of blind eyes to see the glory of Christ.
Wenn wir Christus richtig predigen, dann müssen wir in der Bekehrung oder wenn wir Bekehrung predigen und lehren, den Leuten aufzeigen, dass das, was dann passiert, das ist, nämlich, dass die Augen aufgehen und wir jetzt erkennen können die Herrlichkeit Christi.
Now I can deal with this briefly because Steve already dealt with it so well the first evening we were together.
Ich muss nicht zu viel Zeit dafür verwenden. Ihr könnt euch den ersten Beitrag von Steve Fernandez anhören. Darum ging's nämlich bei dem.
So let's just go briefly to 2 Corinthians chapter 4 verses 4, 5 and 6.
Lass uns nur kurz 2. Korinther aufschlagen, Kapitel 4, die Verse 4 bis 6.
Here we get a description of what needs to happen in conversion.
Hier wird beschrieben, was sich vollziehen muss bei einer Bekehrung.
Verse 4, 2 Corinthians 4. In their case, the God of this world has blinded the minds of unbelievers. So the first main problem of unbelievers is that they are blind to something.
In Vers 4 lesen wir, in denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat. Und wir erkennen gleich am Anfang, wo das Hauptproblem liegt. Die Ungläubigen sind verblendet, sie sind blind. Es gibt gewisse Dinge, die sie nicht sehen können.
Now, what can't they see?
Was ist es, was sie nicht sehen können?
When you preach the gospel and you display Jesus crucified and risen and glorious, what can't they see?
Wenn du predigst und du predigst über Christus, wie er gestorben, wie er auferstanden und verherrlicht ist, was bleibt ihnen dann verborgen?
So verse 4, they are blinded and it keeps them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God.
Das, was sie nicht sehen können, lesen wir im zweiten Teil von Vers 4, wo es heißt, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus.
So what needs to happen?
Was muss also passieren hier?
They cannot see in the cross and in the story of the gospel, they cannot see beauty. They cannot see glory. It's boring to them.
Wenn du ihnen beschreibst oder darüber predigst, was am Kreuz passiert ist, dann erkennen sie darin keine Schönheit, keine Herrlichkeit. Es ist langweilig für sie.
Have you ever felt absolutely helpless when trying to open the eye of someone you love to the glory of Christ?
Hast du je erlebt, dass du dich absolut hilflos fühlst, wenn du jemanden, den du sehr liebst, aufzeigen willst, wie herrlich Christus ist?
One of my sons at age 19 walked away from everything I believe. Just walked away and for 4 years tried to make rock music and a living and did not believe anymore.
Einer meiner Söhne, als 19 war, hat das Haus verlassen, wollte nichts mehr zu tun haben mit dem Christentum. Dachte, wäre ein großer Rockstar und das hat 4 Jahre hat so gelebt.
And he would come to town every now and then, and we would go out to have pizza together.
Und zwischendurch ist auch nach Hause gekommen. Wir sind dann ausgegangen in ein Restaurant, Pizza gemeinsam gegessen.
He always maintained a respect for me.
Hat sich immer sehr respektvoll mir gegenüber verhalten.
But I would sit across from him, and I would ask him, "Is anything happening spiritually?"
Aber als wir dann da saßen, habe ich ihn gefragt. Gibt es irgendetwas, was bei dir geistlich sich regt?
And the look on his face was just blank.
Und sein Gesichtsausdruck war nichts.
He was seeing nothing beautiful, attractive, compelling in the gospel.
Hat nichts, aber absolut gar nichts Schönes, Anziehendes gesehen im Evangelium.
I felt utterly helpless.
Und ich fühlte mich so total hilflos.
I was helpless.
Und ich war hilflos.
Now what needed to happen? God did it. He did it.
Was
in fact, go ahead. What? I'm just so excited about God doing it.
Sorry.
God did touch my son. And in fact, it was October 4, 2002, and we just celebrated it last Sunday.
Am 4. Oktober 2002 ist das dann eingetreten, was wir uns alle gewünscht, wofür wir gebetet haben. Und Gott hat das getan, was nur tun kann.
I got an email that morning that began with the sentence, "Ich bin errettet. I am saved."
Hat eine E-Mail gekriegt, wo drin stand, "I'm saved."
What happened? Verse 6 tells you what happened.
In Vers 6 lesen wir, was sich da zugetragen hat.
For God, who said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ.
Denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi.
We pastors are totally dependent on God's sovereign doing of verse 6 through our preaching.
Als Pastoren sind wir ganz und völlig abhängig von Gott, dass er in seiner Souveränität das wirkt, was wir jetzt gerade hier in Vers 6 gelesen haben.
We do not make conversion happen.
Wir können niemanden bekehren.
Conversion and the new birth, which is what's being described, happens through the preaching of the gospel.
Die Bekehrung, die Wiedergeburt, die findet zwar statt dadurch, dass das Evangelium gepredigt wird,
but it depends wholly on the power of God through the word by the Spirit, opening the eyes of the blind to see the gospel as glorious.
Aber es ist einzig und allein die Kraft Gottes, die das bewirken kann, nämlich dass durch das Predigen des Wortes und das Wirken des Heiligen Geistes die Augen eines Menschen aufgetan werden, sodass er die Herrlichkeit Christi erkennen kann.
So in order to preach Christ, we have to preach conversion as a supernatural work of the Holy Spirit, opening the eyes of the blind to see the glory of Christ.
Und wenn wir Christus predigen, dann müssen wir ihn so predigen, dass klar wird, dass es ein übernatürliches Wirken Gottes ist durch den Heiligen Geist, dass einem Ungläubigen die Augen aufgehen und er Christus erkennen kann und gerettet wird.
One final observation, number 5, very briefly.
Eine kurze Beobachtung zum Schluss noch.
In order to preach Christ, we need to preach sanctification as the effect of seeing the glory of Christ.
Wenn wir Christus predigen, dann müssen wir auch verkündigen, dass eine der Auswirkungen unseres Errettetseins ist, dass wir ein geheiligtes Leben führen, weil wir die Herrlichkeit Christi gesehen haben.
And you can see that in chapter 3, verse 18, of 2 Corinthians.
Und ihr findet das in 2. Korinther 3, Vers 18.
This is for me the most important verse in the Bible about sanctification.
Für mich ist das der wichtigste Vers, den es überhaupt gibt in der gesamten Bibel in Bezug auf Heiligung und geheiligtes Leben führen.
And we all with unveiled face beholding, seeing the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory to another.
Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wir sehen sie also, und dadurch, deshalb werden wir verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit.
Our people will be made radically holy and loving and strong and pure and courageous, all the things we want them to be, to the degree that we help them see Christ.
In dem Maße, wie die Leute durch eure Predigt Christus erkennen, wird sich all das in ihrem Leben einstellen, was wir möchten, was du bewirken möchtest, nämlich, dass sie heilig, rein, mutig, ein Leben führen, das Gott gefällt und ihn ehrt.
I just long for all of your churches to grasp this.
Und es ist mir ein großes Anliegen für diese Gemeinden, für alle Gemeinden hier, dass wir das begreifen.
And you have to grasp this first, pastors.
Aber die Herzen der Hirten müssen zuerst ergriffen sein davon.
If you constantly tell people, change, 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 they won't change.
Du kannst hier stehen und Leuten sagen, du musst dich verändern, mach etwas, tut etwas. Es wird keine Veränderung kommen.
Or they will change and it will be totally external.
Oder vielleicht kannst du sie so weit an die Wand drücken, dass sie sich verändern, aber es ist nur äußerlich.
But if Sunday after Sunday after Sunday you are opening for them the glories of Christ so that verse 18 can happen, it will happen.
Aber wenn du ihnen Sonntag für Sonntag den Herrlichen, die Schönheit Christi vor Augen malst, dann wird das, was in Vers 18 steht, geschehen.
Because when we see the glory of Christ, we are satisfied in him.
In dem Maße, wie wir die Herrlichkeit Christi erkennen, werden wir völlig zufrieden sein in
ihm. When we're satisfied in Christ, the power of the sin of fear and greed is broken.
Und in dem Maße, wie wir das tun, wird dieser Würgegriff der Sünde, die uns immer vormachen will, wir müssen geizig sein, alles für uns haben, er wird gebrochen.
Instead of fear comes courage, and instead of greed comes generosity, and we become loving people in the world.
Geiz wird dann ersetzt durch Großzügigkeit. Und es geht nicht mehr um mich, es geht um die anderen. Wir werden die Mitmenschen, unseren Nächsten von Herzen lieben können.
So let me close with a brief summary of where we've been.
Lass mich zum Abschluss noch mal kurz zusammenfassen.
Preaching Christ involves five things.
Fünf Dinge müssen bedacht werden, wenn wir Christus predigen.
God's ultimate purpose is to display the glory of Christ.
Das letztendliche Ziel, was Gott verfolgt, ist, die Herrlichkeit Christi darzustellen.
This revelation of the glory of Christ is what love means, because that glory is the greatest treasure we could have.
Und Liebe bedeutet eben genau das, dass diese Herrlichkeit Christi offenbar gemacht wird, was immer es dazu braucht, weil das ist der größte Schatz, den wir haben.
Third, the cross is the infinite price that God pays that we might see the glory of Christ.
Drittens, das Kreuz ist der unermessliche Preis, den Gott bezahlt hat, damit wir dadurch die Herrlichkeit Christi erkennen können.
And fourth, conversion is the gift of opening our eyes to see the glory of Christ.
Und die Bekehrung ist nichts anderes als das Auftun unserer Augen, gewirkt von Gott, damit wir die Herrlichkeit Christi erkennen können.
And fifth, sanctification is the effect of seeing the glory of
Christ. Und fünftens, Heiligung, ein geheiligtes Leben zu führen, ist die Auswirkung, wenn du tatsächlich die Herrlichkeit Christi geschaut hast.
So, when we are fully and finally purchased and converted and sanctified in this way,
und wenn wir erkauft sind, wenn wir gereinigt sind, wenn wir geheiligt leben auf diese Art und Weise,
then we will be fully satisfied in God,
dann werden wir völlig zufrieden sein in Gott.
And God will be fully glorified in us.
Und Gott wird vollständig verherrlicht sein in uns.
And that's why the universe was created and exists.
Und deshalb ist das ganze Universum geschaffen worden, deshalb existiert es.
Let's pray.
Lass uns beten.
Oh Father in heaven, I long to see a great movement of your God-centered truth and your Christ-exalting spirit flow through Europe.
Herr, ich flehe dich an, dass wir in Europa erfahren dürfen, wie deine gottzentrierte Wahrheit und die vom Geist gewirkte Erhöhung Christi die Menschen hier in Europa ergreift.
Grant that these several hundred brothers and sisters here would feel the weight and the centrality of the glory of God in Christ.
Mögest du es schenken, dass all die Geschwister, die hier sind heute, davon ergriffen sind, es begreifen, welches Gewicht darauf liegt, die Herrlichkeit Christi zu schauen und zu sehen.
And grant, Lord, that in all the churches, Christ would be preached in his fullness.
Und mögest du schenken, dass in allen Gemeinden Christus in seiner ganzen Fülle gepredigt wird.
So liberate the congregations by satisfying them in yourself.
Und befreie die Gemeinden, indem sie ihre Zufriedenheit einzig und allein in dir haben und finden.
And in their new and radical lives, glorify your great name.
Und in ihren neuen, radikal veränderten Leben sollen sie deinen großen Namen verherrlichen.
Amen.
Amen.